Eric Jorgensen, der Almanach von Naval Ravikant. Ein Leitfaden auf dem Weg zu Reichtum und Glücklichsein. Gelesen von Jesche Maisheit und Vlad Kiriak.
Es gibt einen Witz aus der griechischen Antike. Ein Philosoph ist jemand, der mit dem Kopf in den Sternen über die Steine auf dem Boden stolpert. Auf gewisse Weise hat sich dieses Klischee bis heute gehalten, denn Weisheit und Pragmatismus gelten auch in der modernen Welt nahezu als inkompatibel. Doch diese Blinks beweisen das Gegenteil. Naval Ravikant gilt im Silicon Valley als eine Mischung aus Star-Investor und spirituellem Guru. Sein Credo lautet wie folgt: Geld verdienen und glücklich sein gehören zu den großen Zielen eines jeden Menschen. Und beides sind trainierbare Fähigkeiten. Sie lassen sich erlernen. Diese Blinks greifen viele von Ravikants Kerngedanken auf. Wir erklären darin, wie Geld und Glück funktionieren und mit welcher Einstellung du beides erreichst.
Blink Nummer 1. Im Zweifelsfall dagegen.
Es leben knapp 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Dank des Internets kannst du heute mit nahezu jedem von ihnen in Kontakt treten, ganz egal, wo er sich befindet. Das sind eine Menge potenzieller Freunde und Freundinnen, Liebes- und Geschäftspartner. Auch die Arbeitswelt verändert sich im Zuge der Digitalisierung. Ein einzelner Internetzugang eröffnet dir Chancen auf tausende Stellen. Kurzum, die Welt von heute strotzt vor Möglichkeiten. Das führt zu unzähligen Antworten auf wichtige Lebensfragen. Wo möchtest du leben? Wen möchtest du lieben? Und wie willst du dein Geld verdienen? Das wiederum schafft mächtig Druck. Denn wie sollst du bei so vielen Optionen die richtige Wahl treffen? Unser Gehirn ist nicht darauf programmiert, aus vielen Optionen zu wählen. Der Grund dafür ist die Evolution. Unsere Vorfahren lebten in kleinen Gemeinschaften mit knappen Ressourcen. Die Partnerwahl war für sie keine Frage romantischer Gefühle oder gemeinsamer Werte, sondern der Verfügbarkeit. Dasselbe galt für den Beruf. Arbeit sollte die Menschen nicht erfüllen, sondern sie über Wasser halten und das Überleben der Familie für die kommenden Tage sichern. Dieser Pragmatismus beißt sich mit unserer modernen Realität. Denn große Entscheidungen haben oftmals langfristige Folgen. Der Beginn einer Liebesbeziehung bindet dich vielleicht jahrelang an einen bestimmten Partner. Ein Stellenwechsel in eine andere Stadt prägt womöglich deine gesamte weitere Karriere. Kein Wunder also, dass wir uns vor Fehlentscheidungen fürchten. Halte dich darum an folgende simple Heuristik, also eine Faustregel für den pragmatischen Umgang mit vielen Optionen. Wenn du dir nicht sicher bist, dann lass es bleiben. Du kannst nicht in die Zukunft blicken. Du kannst nicht wissen, ob dich das Ja zu einem bestimmten Menschen oder zu einem neuen Job glücklich machen wird. Aber du kannst auf deine Zweifel hören. Sobald du hektisch Pro- und Kontralisten anlegst, hast du die Antwort längst gefunden. Sie lautet Nein.
Merk dir folgende Faustregel. Wenn du dir bei einer Entscheidung unsicher bist, dann entscheide dich dagegen.
Die Regel ist kompromisslos, aber effektiv. Und das Beste ist, sie erspart dir jede Menge Ärger und Reue.
Blink Nummer 2. Investiere in deinen Ruf.
Angenommen, du willst 10.000 Euro investieren. Der Zinssatz liegt bei 10%. Nun hast du zwei Möglichkeiten. Die erste ist die einfache Verzinsung, bei der Zinsbetrag und Guthaben getrennt bleiben. Das heißt, dass sich die 10% dauerhaft auf die ursprünglichen 10.000 Euro beziehen. Somit erhältst du jedes Jahr 1.000 Euro Zinsen. Die zweite Möglichkeit ist der sogenannte Zinseszins. Hier addiert man die jährlichen Zinsen zum Grundbetrag. Auch hier hättest du nach einem Jahr 11.000 Euro. Aber im zweiten Jahr sähe die Sache schon anders aus, denn 10% von 11.000 sind 1.100. Das heißt, du hast nach zwei Jahren schon 12.100 Euro statt nur 12.000. Die Zinseszinsrechnung funktioniert also exponentiell. Sie vermehrt dein Geld mit jedem Jahr schneller. Bei der einfachen Verzinsung werden aus deinen anfänglichen 10.000 Euro in 30 Jahren 40.000. Dagegen wächst dein Vermögen bei der exponentiellen Verzinsung im selben Zeitraum auf knapp 175.000 Euro. Bei der exponentiellen Wertanlage geht es um Weitsicht, Durchhaltevermögen und Loyalität. Und dieses Prinzip lässt sich auch auf viele andere Lebensbereiche übertragen, zum Beispiel auf einen guten Ruf. Denk an CEOs multinationaler Konzerne oder einflussreiche Investorinnen. Diese Personen verwalten im Namen ihrer Klienten milliardenschwere Vermögenswerte. Doch wie halten sie sich langfristig im Sattel? Natürlich sind sie talentiert und tüchtig, aber das erklärt nicht, warum ähnlich kluge und engagierte Menschen nicht ebenfalls solche Positionen ergattern. Die Antwort ist einfach. Sie genießen Vertrauen. Sie stecken Zeit und Kraft in ihre Geschäftsbeziehungen und beweisen dabei immer wieder ihre Integrität. Diese Investition steigert ihre Vertrauenswürdigkeit. Und genau das ist der Kern eines guten Rufes. Du investierst deine Energie in langfristige Kontakte und wirst dafür mit exponentiellem Vertrauen belohnt. Das funktioniert auch umgekehrt. Wenn du 5 oder 10 Jahre lang konstruktiv mit jemandem zusammenarbeitest, dann fasst du Vertrauen. Euer gegenseitiges Vertrauen befeuert eure Produktivität und schürt euren Glauben an den gemeinsamen Erfolg.
Wir lernen: Ein guter Ruf ist eine wertvolle Kapitalanlage. Wenn du klug und langfristig in deine Reputation investierst, kannst du ihren Wert sogar exponentiell steigern.
Höre auch hier auf deine Zweifel. Eine gute Reputation basiert auf jahrelangem Engagement. Umso wichtiger ist es, dass du Fehlinvestitionen frühzeitig erkennst. Dein Weiterbildungskurs entpuppt sich als Zeitverschwendung? Dann brich das Seminar ab und spare deine Ressourcen für wirklich wertvolle Anlagen.
Blink Nummer 3. Geld ist nicht böse.
Wie kommt man zu Geld? Naval Ravikant zufolge braucht es dafür mehr als Kenntnisse über Kapital, Investitionen und Märkte. Wer Geld verdienen will, braucht ebenso psychologische Kompetenzen. Ein Beispiel dafür ist Neid. Wenn du Geld verdienen willst, musst du früher oder später mit Menschen arbeiten, die erfolgreicher sind als du. Diese Menschen haben, wie wir alle, ein feines Gespür dafür, was andere über sie denken. Sie wittern es, wenn du ihnen ihren Erfolg missgönnst. Und solche negativen Schwingungen sind keine guten Voraussetzungen für die Art von Beziehungen, die zu Wohlstand führen. Der Schlüssel ist die richtige Einstellung zum Geld. Wir Menschen spielen im Leben 2 soziale Spiele. Da wäre zum einen das Geldspiel. Geld kann längst nicht alle deine Probleme lösen, sehr wohl aber deine Geldprobleme. Für die meisten Menschen ein überzeugender Grund, sich auf das Geldspiel einzulassen. Gleichzeitig fühlen sich viele aber gar nicht für dieses Spiel gewappnet. Sie sprechen sich selbst die Fähigkeit zu materiellem Wohlstand ab. Doch statt diese psychische Blockade anzugehen, verteufeln sie den Wohlstand an sich. Sie geißeln Geld als Übel, das den Charakter verdirbt und daher von niemandem angestrebt werden sollte. Diese Strategie gehört auch zum Standardrepertoire des 2. Spiels, des Statusspiels. Wer Wohlstand demonstrativ ablehnt, will sich damit moralisch besser stellen. Das Statusspiel ist so alt wie die Menschheit selbst und basiert ebenfalls auf vergleichenden Denkmustern. Wir Menschen messen uns seit jeher miteinander, um soziale Hierarchien zu bilden, in denen wir uns verorten können. Das macht das Statusspiel zum Nullsummenspiel. Damit die eine gewinnt, muss der andere verlieren. Wer einen höheren Rang erklimmen will, muss den bisherigen Platzhalter verdrängen. Das mag hier und da nützlich sein, zum Beispiel in der Politik, wo wir ohne das Statusspiel nicht wüssten, wer den Ton angibt. Notwendiges Übel. Wer sich darin verliert, wird garstig, streitsüchtig und opportunistisch. Aber das Geldspiel funktioniert anders. Es ist kein Nullsummen, sondern ein Positivsummenspiel. Du kannst gewinnen, ohne dass jemand anderes verliert. Du kannst reich werden, ohne jemand anderen in die Armut zu drängen.
Anders ausgedrückt, wer Geld verteufelt, wird es nie zu Geld bringen. Verkehre deine Einstellung zum Geldspiel ins Positive, indem du es als Positivsummenspiel begreifst, bei dem du niemandem schaden musst.
Diese Erkenntnis ist die Grundlage erfolgreicher Geschäftsbeziehungen. Das Geldspiel bringt all denen Glück, die es als Win-Win-Situation erkennen.
Blink Nummer 4. Geld ist nur ein Mittel zum Zweck.
Es gibt vieles, das du nicht mit Geld kaufen kannst. Geld macht zum Beispiel nicht glücklich. Noch hilft es bei der Suche nach Liebe. Es verschafft dir keinen inneren Frieden und bringt dich nicht in Form. Aber Geld hat einen gewaltigen Vorzug. Es gibt dir Freiheit. Es löst nahezu alle externen Probleme. Es beseitigt die Hindernisse zwischen dir und deinen wahren Zielen. Das beschreibt auch die Legende von Siddhartha, dem Begründer des Buddhismus. Siddhartha wurde als nordindischer Fürstensohn geboren. Erst sein Wohlstand gab ihm die Freiheit, in die Wälder zu ziehen und über den Sinn des Lebens zu meditieren. Mit anderen Worten, Geld ist nicht die Wurzel allen Übels. Es ist nicht böse oder schlecht, sondern neutral. Es ist ein Mittel zum Zweck. Sein Wert ergibt sich durch deine Art, es zu verwenden. Verhängnisvoll wird es erst, wenn man diese Wahrheit aus den Augen verliert. Denn manche Menschen vergessen ihre eigentlichen Ziele. Sie streben nach Geld um des Geldes willen. Und in extremen Fällen verwandelt sich dieser Wille in Geldgier. Diese Gier ist schlecht. Nicht im moralischen Sinne, dass sie dich zu einem schlechten Menschen macht, sondern im praktischen Sinne. Denn Geldgier ist eine Form von Sucht. Sie schadet deiner geistigen und körperlichen Gesundheit. Geldgier ist ein Fass ohne Boden. Du kannst sie nicht stillen, egal wie viel Zaster und Zeug du anhäufst. Irgendwann kannst du an nichts anderes mehr denken. Die Gier wird zum Leitmotiv, das all deine Gedanken und Entscheidungen beherrscht. Du bist unzufrieden mit dem, was du verdienst. Du fürchtest, das bereits Verdiente zu verlieren. Dieser Teufelskreis aus Frust und Paranoia ist eine direkte Konsequenz daraus, wenn Menschen Geld um des Geldes willen lieben. Du merkst schon, das ist keine besonders kluge Art, das Geldspiel zu spielen.
Darum denk daran, Geld gibt dir Freiheiten, solange du es als Mittel zum Zweck begreifst. Verliere nie aus den Augen, welche materiellen Ziele du damit eigentlich erfüllen willst.
Eine gute Strategie, um pragmatischer mit Geld umzugehen, ist Bescheidenheit. Angenommen, dein Gehalt klettert stetig in die Höhe. Dann bist du vielleicht geneigt, deinen Lebensstil an das steigende Einkommen anzupassen. Dadurch entsteht eine Kostenspirale, in der du nur durch noch mehr Geld und noch mehr Arbeit überlebst. Sei schlauer und halte deine Ausgaben auf einem steten Niveau. So schenkt dir das neue Geld tatsächlich finanzielle Freiheiten, die dir das Leben erleichtern.
Blink Nummer 5. Glück lässt sich lernen.
Was ist Glück? Eine Antwort auf diese zeitlose Frage stammt aus antiken asiatischen Weltanschauungen wie dem Daoismus und dem Buddhismus. Demnach sind Glück und Unglück nichts als menschliche Werturteile, Konstrukte unseres Verstandes. Die Realität, also die Welt außerhalb unseres Geistes, ist neutral. Ein Baum etwa unterscheidet sich nicht zwischen richtig und falsch oder gut und böse. Er folgt den simplen Gesetzen von Ursache und Wirkung. Sein Leben ist lediglich eine kurze Aufeinanderfolge von Empfindungen wie Licht, Temperatur und Klang, bevor es für immer erlischt. Erst der menschliche Verstand schreibt den Dingen einen Wert zu. Somit ist das Wertepaar Glück-Unglück nur eine mögliche Art, mit der an sich neutralen Welt zu interagieren. Das bedeutet auch, dass wir uns von der zwanghaften Suche nach Glück freimachen können. Wir Menschen verknüpfen Glück oft mit positiven Gedanken und Handlungen. Aber was, wenn das Quatsch ist? Nimm das Tao Te Ching, die philosophische Gründungsschrift des Daoismus. Dem Tao Te Ching zufolge trägt jeder positive Gedanke einen negativen in sich. Zu sagen, dass du glücklich bist, bedeutet, dass du irgendwann mal unglücklich warst. Wenn du eine Person als attraktiv bezeichnest, findest du jemand anderen unattraktiv. Diese Dualität ist durchaus wichtig. Du musst das Negative kennen, um das Positive wertzuschätzen. Jede Beschwerde über schlechtes Wetter trägt die Hoffnung auf gutes Wetter in sich. Aber dieses Wissen macht dich nicht glücklich. Denn Glück ist die Abwesenheit solcher Urteile. Heißt, du bist erst dann glücklich, wenn du nichts mehr bewertest und nichts mehr willst. Wenn du die Dinge einfach so annimmst, wie sie sind. Dein Verstand mäandert nicht länger zwischen Vergangenheit und Zukunft, sondern begnügt sich mit dem Hier und Jetzt. Das ist der Inbegriff innerer Ruhe. Je mehr du im Moment lebst, desto glücklicher bist du. Selbst ein vermeintlich positiver Gedanke wie »Ich bin glücklich« kann den Frieden stören, weil du dann augenblicklich wieder an die Zukunft denkst. Daran, wie du dein Glück bewahren kannst. Dein Verstand bewegt sich also erneut und reißt dich aus dem Moment. Darum versuche einfach in der Gegenwart zu bleiben. Entscheide dich dafür, glücklich zu sein.
So sieht's nämlich aus. Glück kommt nicht von positiven Gedanken. Es stellt sich ein, wenn du nichts mehr bewertest, nichts mehr willst und den Moment so nimmst, wie er ist.
Dafür musst du auch nicht ins Kloster ziehen. Nimm dir ein Beispiel an Kindern. Sie sind im Großen und Ganzen ziemlich glücklich. Warum? Weil sie sich voll und ganz dem Moment hingeben, statt alles zu zerdenken. Davon können wir uns alle eine Scheibe abschneiden.
Blink Nummer 6. Adios, Affenhirn.
Nun wissen wir also mehr oder weniger, was Glück ist. bleibt die Frage, wo oder wie du es findest. Der französische Philosoph Blaise Pascal machte dazu im 17. Jahrhundert einen simplen Vorschlag. Glück bedeutet, allein und seelenruhig in einem Raum zu sitzen. Seiner Meinung nach entstehen die Probleme unserer Spezies dadurch, dass wir dazu nicht in der Lage sind. Wir können nicht stillhalten. Buddhisten sehen das ähnlich. Glück bedeutet ihnen zufolge 30 Minuten lang einfach nur dazusitzen. Warum uns das so schwer fällt? Weil wir uns ständig mit Wünschen ablenken. Wir glauben, das Glück befinde sich irgendwo da draußen. Wir denken, wir müssen es in der Außenwelt suchen. Es wird sich schon einstellen, wenn wir jenes tolle Auto kaufen, mehr verdienen oder unsere Seelenverwandte finden. Doch diese Wünsche sind letztlich nur Knebelverträge, denn damit verpflichten wir uns selbst zum Unglück, bis wir bekommen, was wir wollen. Und schuld daran ist unser Affengehirn. Die Metapher stammt aus dem Buddhismus. Der Buddha verglich Gedanken mit Ästen und den Verstand mit einem Affen, der sich hibbelig von einem zum anderen hangelt. Der Affe kann partout nicht stillsitzen. Ob meine Frau die Scheidung will? Warum zum Teufel futter ich diesen Schokoriegel? Ich wollte doch abnehmen. Spare ich wohl genug fürs Alter? Habe ich meine Kollegin verärgert? Pah, selbst wenn. Die ist doch eh immer unfreundlich. Ich wäre viel glücklicher, wenn ich mehr Geld hätte. Vielleicht sollte ich nach neuen Jobs suchen. So schwingt das Affengehirn im Laufe des Tages tausende solcher Äste ab. Manche dieser Gedanken sind Urteile. Andere sind wie Filme, die Erinnerungen von gestern oder von vor 10 Jahren abspielen. Wieder andere sind Tagträume von einer Zukunft, in der sich alle unsere Wünsche erfüllt haben. Damit wir uns richtig verstehen, diese mentale Umtriebigkeit kann nützlich sein. Sie lässt uns langfristige Pläne schmieden und Probleme lösen. Aber sie macht uns dennoch nicht glücklich. Denn sobald der Affe von den Zweigen zetert, ist die Ruhe des Moments passé. Im Anschluss fühlen wir uns unruhig, gestresst und abgekämpft. Und vor allem unglücklich. Die Lösung besteht darin, den Affen zu trainieren. Genau darum geht es beim Meditieren. Wir beruhigen den inneren Hampelmann, der uns ständig von der Gegenwart ablenkt.
Kurz und gut, Glück bedeutet, innerlich ruhig und im Moment zu leben, statt wie ein Affe hektisch von einem Gedanken zum nächsten zu springen.
Es gibt verschiedenste Arten von Meditation. Du kannst dich, wie Blaise Pascal empfahl, allein in einen stillen Raum setzen oder dich an die Praktiken von Klostermönchen halten. Genauso gut kannst du aber auch wandern gehen, Tagebuch führen oder dich durch Gebete in Dankbarkeit üben. Selbst eine Dusche kann unverhofft zur entspannenden Meditation geraten. Egal wie du es anstellst, wenn du den Affen in dir zur Ruhe bringst, bist du auf dem besten Weg.
Blink Nummer 7. Wie du deine Glücksfähigkeit trainierst.
Glück ist keine angeborene Eigenschaft. Es ist eine Fähigkeit. Etwas, das du mit Geduld und Übung lernst, genau wie gesunde Ernährung, eine Sportart oder eine Sprache. Je mehr du es praktizierst, desto besser wirst du. Aber wo fängst du an? Ganz einfach, an so vielen Orten wie möglich. Finde heraus, was für dich funktioniert und was nicht. Dafür probierst du am besten möglichst viele verschiedene Dinge aus. Erinnere dich an den vorigen Blink. Glück bedeutet, den hyperaktiven Affen in deinem Gehirn zu zähmen, um voll und ganz im Moment zu leben. Das ist dein Ziel. Aber du musst deinen eigenen Weg dorthin finden. Vielleicht bringt dich Tantra-Meditation zur Ruhe? Oder eher Vipassana-Übungen? Brauchst du einen 10-tägigen Retreat oder reichen dir 10 Minuten am Morgen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Probiere beides einmal aus. Manche finden ihre Balance im Yoga, andere beim Kitesurfen oder Radfahren. Vielleicht gerätst du ja beim Kochen in Trance. Auch nicht? Dann probier etwas anderes. Zwischen Tagebuchschreiben, Tai Chi und Töpfern gibt es schier unendlich viele Wege, deine Mitte zu finden. So viel Versuch und Irrtum klappt natürlich nur mit der richtigen Einstellung. Womöglich stößt du unterwegs auf Ideen, die nicht mit deiner Weltanschauung kompatibel sind. Das ist völlig in Ordnung, solange deine natürliche Skepsis nicht in dogmatische Ablehnung umschlägt. Denk an Placebos. Sie wirken, weil Menschen an ihre Wirkung glauben. Also bleib offen und bewahr dir deine Zuversicht. Nimm dir ein Beispiel an Naval Ravikant. Einst las er das Buch »Jetzt – Die Kraft der Gegenwart« von Eckhart Tolle. Darin stellt Tolle unter anderem eine Körperübung vor, bei der man sich auf den Boden legen soll, um den Strom der allgegenwärtigen Energie um sich herum zu spüren. Ravikants erster Gedanke war, so ein Schwachsinn. Aber dann probierte er die Übung aus und fühlte sich großartig. Die Moral dieser Anekdote ist, dass sich manche Dinge nicht wissenschaftlich beweisen lassen und trotzdem funktionieren. Halte dich daher an folgende Faustregel. Wenn dir etwas hilft, dann nutze es. Wenn nicht, finde etwas anderes. Eine weitere Glücksstrategie besteht darin, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Das ist im Grunde ziemlich intuitiv. Nimm weniger Alkohol, Koffein und Zucker zu dir, um deine Stimmung zu stabilisieren. Dasselbe gilt für den Konsum sozialer Medien. Auch regelmäßige Bewegung ist erwiesenermaßen gesund für Körper und Geist.
Die Botschaft ist klar. Glück lässt sich trainieren. Finde Strategien und Gewohnheiten, die dir Kraft und Ruhe geben und deinen Gemütszustand stabilisieren.
Jetzt weißt du Bescheid. Zähme deinen inneren Affen und kultiviere gesunde Gewohnheiten. Damit bist du auf dem besten Weg zu dem, was wir Glück nennen.
Das waren die wichtigsten Gedanken aus Der Almanach von Naval Ravikant des Autors Eric Jorgensen. Wir rekapitulieren. Für Naval Ravikant sind Wohlstand und Zufriedenheit erlernbare Fähigkeiten. Du kannst das Geld verdienen und glücklich sein trainieren. Fang damit an, auf dein Bauchgefühl zu hören. Wenn du dir bei einer Entscheidung nicht sicher bist, entscheide dagegen. So investierst du deine Kraft in Beziehungen, die dir exponentielle Erträge wie das Vertrauen anderer Menschen einbringen. Überwinde Gefühle wie Neid, um von erfolgreichen Personen zu lernen. Mach dir bewusst, dass Geld nicht per se gut oder schlecht ist, sondern neutral. Betrachte es als ein Mittel zum Zweck, das dir den Weg zu deinen wahren Zielen ebnet. Derweil meint Glück nicht, ständig positiv zu denken. Denn positive Gedanken sind immer an negative geknüpft, zum Beispiel an die Angst, das Positive zu verlieren. Lerne stattdessen, voll und ganz im Moment zu sein und nichts mehr zu bewerten und nichts mehr zu wollen. Übe dich darin, einfach nur zu sein und die Dinge zu nehmen, wie sie sind. Finde deine eigene Strategie, den hyperaktiven Affen in deinem Gehirn zu beruhigen. Egal ob Meditation, Kunst, Kochen oder Sport. Hauptsache, es zentriert dich im Hier und Jetzt. Na, Lust, deine Erfolgs- und Glücksmuskeln zu trainieren? Vielleicht waren ja ein paar hilfreiche Trainingstipps für dich dabei. Bis bald.